Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mir echt überlegt, nachdem Kamil euch ein frohes neues Jahr gewünscht hat und Wilfried auch, ob ich das auch noch machen soll. Aber ich habe gedacht, ich mache es jetzt gleich, weil dann muss ich es nicht einzeln bei jedem von euch machen. Das heißt, ich habe euch pauschal abgedeckt, auch von mir ein gesegnetes neues Jahr. Am 1. Dezember 2019, bei der ersten von vier Haltestellen unserer Themenreihe im Advent, habe ich versucht, euch mitzunehmen auf den ICE-Bahnhof Montabaur. Heute, 5 Wochen später, möchte ich das nochmal machen. Heute geht es aber nicht um vorbeirauschende ICEs, sondern um die Frage, was glaubst du? Fährt der ICE nach Frankfurt-Main von Gleis 1 oder Gleis 4? Ganz ehrlich, Glauben bringt dir da nicht wirklich was. Immerhin hast du aber eine 50-50-Chance. Und wenn du nun sagst, ich glaube, der ICE nach Frankfurt fährt auf Gleis 4, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auf Gleis 4 in den Zug einsteigst. Bis kurz vor Limburg glaubst du auch daran, dass du im richtigen Zug sitzt. Wenn dann aber statt Limburg auf einmal Siegburg angesagt wird, dann schaust du vielleicht ungläubig. Du weißt dann aber auch ganz genau, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich bin in den falschen Zug eingestiegen. Der Glaube hat dir da gar nichts geholfen. Hättest du nämlich vorher den Fahrplan angeschaut, der auch die Gleise anzeigt, dann hättest du nicht nur geglaubt, sondern du wärst davon überzeugt gewesen, dass Gleis 1 das Richtige ist und du hättest dort einsteigen sollen. Beim ICE kann man irgendwann schon ziemlich sicher sein, es ist der Richtige oder eben nicht der Richtige. Bei anderen Glaubensfragen ist das schon schwieriger. Natürlich kannst du glauben, dass 2020 ein gutes Jahr wird. Du kannst glauben, dass 2020 für dich ein gutes Jahr wird. Es gibt oder gab dazu wie jedes Jahr unzählige Umfragen. Bei RTL Forsa sagten zum Beispiel 76% der Teilnehmer, sie glauben, dass 2020 ein gutes Jahr für sie wird. Auch beim Un- bzw. Nicht-Glauben gab es in einer anderen Umfrage eine vielleicht gar nicht so überraschende Antwort. So schwindet nämlich der Glaube, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg wie zum x-ten Mal geplant im Oktober 2020 eröffnet. In einer Befragung gaben 85,3% an, dass der Eröffnungstermin sehr unwahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich zu halten ist. Welche Überraschung! Wir haben es heute Morgen schon mitbekommen, um Glauben und Unglauben geht es auch in unserer diesjährigen Jahreslosung aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9, Vers 24. Dort lesen wir, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Losungen oder Tageslosungen oder Jahreslosungen, finde ich, sind eine tolle Sache, sofern sie nicht als christliche Horoskope genutzt werden, ob für einen Tag oder für ein Jahr. Natürlich können auch einzelne Verse in bestimmten Situationen zu uns sprechen. Gerade Verse aus den Psalmen schenken uns immer wieder Ermutigung und Trost. Gerade auch einzelne Verse, aber wie bei jedem Bibeltext, vielleicht besonders bei Losungen, ist es wichtig, den biblischen Kontext im Blick zu behalten. Deswegen werde ich heute Morgen über Markus 9, die Verse 14 bis 29 sprechen. Und dort lesen wir, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in großer Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer ihn dieser packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesu erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkehrten, das ist der erste Vers in unserem Text und der hat mich sofort neugierig gemacht und ich dachte, okay, jetzt habe ich den Text schon im Zusammenhang gelesen, die Jahreslosung, aber wir müssen noch ein Stückchen weiter vorangehen. Wer war denn da mit wem wo gewesen? Und in Vers 9 von Markus 2 lesen wir, Petrus, Jakobus und Johannes waren mit Jesus auf einem hohen Berg, nur sie allein. Dort sozusagen über den Wolken machten die drei mit Jesus eine überirdische Erfahrung. Und Petrus, wie immer forscht dabei, schlägt vor, dass er dort oben bleiben möchte. Sie wollten diesen Moment festhalten. So soll es bleiben. Diesen Wunsch kenne ich auch. Den haben wir in der Weihnachtszeit auch erlebt, beziehungsweise es kam die Frage auf, kann es nicht immer so sein, wie es jetzt gerade ist? Morgen so lange schlafen, wie man will, Frühstück im Schlafanzug bis zur Mittagszeit, essen, wann man will, einfach nur sitzen und tun oder nicht tun, was man möchte. So vergisst man dann auch wirklich die Zeit. Vor einer Woche vor dem Jahresabschlussgottesdienst sagte jemand im Gespräch, wir befinden uns jetzt in den Tagen, wo du nicht weißt, ist es Montag, Dienstag, Sonntag oder was für ein Tag auch immer. Kein Zeitgefühl mehr, kein Stress. Ich denke mir, so ähnlich muss es im Himmel sein. Eben über den Wolken. Und so ähnlich ging es auch den drei Jüngern auf dem Berg. Dort über den Wolken, da fühlten sie sich grenzenlos frei und sie wollten dort bleiben. In Vers 6 heißt es dann aber lapidar über Petrus, er wusste aber nicht, was er redete. Mit anderen Worten, sorry Petrus, keine Chance, wir müssen wieder runter vom Berg. Und als hätten sie es geahnt, unter den Wolken ging es nämlich anders zu. Und da sind wir bei unserem Text. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Unter den Wolken. Eigentlich kennen wir doch nur über den Wolken, oder? Das Lied Über den Wolken von Reinhard May wurde in einer Wahl der 100 Jahrhundert-Hits gewählt und kam auf den 4. Platz. Es schrieb eine Zeitung, es ist ein Herzenslied der Deutschen, ein Volkslied. Ich glaube, auch die Jüngeren unter uns kennen dieses Lied. Keine Angst, ich singe es jetzt nicht vor. Wenn ihr so lacht, singe ich vielleicht doch. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich rappe ein bisschen. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann? Und das Interessante ist, das wusste ich auch nicht, ist mir jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, es gibt tatsächlich auch ein Lied, Das heißt unter den Wolken. Wisst ihr, wer das geschrieben hat? Ja, ihr kennt die Band alle gar nicht, das weiß ich, die Toten Hosen. Unter den Wolken wird's mit der Freiheit langsam schwer. Wenn wir hier und heute alle wie betäubt sind, unter den Wolken gibt's keine Starterlaubnis mehr. Für all die Träume, all unsere Träume. Frage, sind wir über oder unter den Wolken? Antwort aus dem Predigttext, wir sind unter den Wolken. Mitten in der Welt, in der Mächte und Gewalten, Glaube und Unglaube, Vertrauen und Versagen, hart aufeinander prallten. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, diese Ortsangabe im ersten Satz macht klar, christlicher Glaube und christliche Freiheit verwirklichen sich unter Bedingungen von Raum und Zeit mit all ihren Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen aber auch mit neuen Möglichkeiten, die Jesus uns aufzeigt. Wenn er sagt, alles ist möglich. Ja, der Glaube eröffnet Möglichkeiten. Er eröffnet neue Möglichkeiten mitten in Raum und Zeit, mitten in unserer Welt. Und trotzdem Jesus Satz, für den, der glaubt, ist alles möglich, finde ich, ist ein schwieriger und missverständlicher Satz. Und ich finde erst recht im Zusammenhang mit so einer Heilungsgeschichte. Der Satz ist aus meiner Sicht falsch verstanden, wenn ich ihn folgendermaßen höre. Wenn du richtig glaubst, dann ist dir alles möglich, dann kannst du auch jede Krankheit heilen. Das ist einfach nicht wahr, es ist schlichtweg falsch. In Raum und Zeit leben bedeutet auch, das Leben hat einen Anfang und ein Ende. Und zu diesem endlichen Leben gehören, so unangenehm das klingt und ist, dazu gehören eben auch Krankheit, Leiden und Sterben. Auch Nachrichten, die wir heute Morgen eben gehört haben, die so negativ sind. Und der Glaube entführt oder entrückt uns eben noch nicht über die Wolken. Der Glaube hat seinen Ort, seinen Platz hier in dieser Welt, unter den Wolken. Und liebe Geschwister, ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass wir immer noch in einer gefallenen Welt leben. Wir leben immer noch in dieser im wahrsten Sinne des Wortes verdammten Welt. Manche christliche Gruppierung geht selbstverständlich davon aus, der Glaube entrückt uns über die Wolken. Der Glaube heilt Krankheiten oder er verschafft hohen Reichtum. Das kann schon sein, dass Gott uns Gesundheit und Wohlstand schenkt. Aber dafür gibt es in keiner Weise eine Garantie. Und vor allem diese Gruppierungen beurteilen den Glauben danach. Das heißt, wenn Heilung nicht geschieht, so wird im Umkehrschluss gefolgert, dann stimmt wohl etwas mit deinem Glauben nicht. Und wer arm ist, der glaubt nicht richtig. Das ist nicht nur falsch, sondern auch sowas von unbarmherzig. Ein Glaube, der sich auf einen mitleidenden Gott beruft und sich zu ihm bekennt, verfehlt seinen Gott, wenn er Heilungen oder Reichtum zu einem Maßstab rechten Glaubens macht. Doch sie konnten es nicht, die Jünger. Lesen wir in Vers 18. Das ist Stand der Dinge. So war es damals und so ist es in der Regel auch heute. Und was ist denn das eigentlich für ein Leistungsdenken? Gelingende Heilung oder besonderer Wohlstand als Leistungsnachweis für echten und rechten Glauben? Genauso einen Glauben hatte Martin Luther als katholischer Mönch. Und über 500 Jahre nach Beginn der Reformation sollten wir darüber eigentlich nicht mehr reden müssen. Dass wir doch noch darüber reden müssen, hat, wenn ich es richtig deute, damit zu tun, dass wir alle Dinge des Lebens gerne selbst unter Kontrolle und in der Hand haben wollen. Dass wir nur allzu gern den Glauben als eine Technik hätten, der eben alles möglich macht. Ist Glaube etwas, das wir machen können? Die Antwort in der Geschichte lautet eindeutig nein. Der 2006 verstorbene Schriftsteller, Zeichner und Maler Robert Gernhardt hat dieses Nein in ein kurzes, witziges Gedicht übersetzt. Er sagt, ich sprach nachts, es werde Licht, aber heller wurde es nicht. Ich sprach, Wasser werde Wein, doch das Wasser ließ es sein. Ich sprach, Lahmer, du kannst gehen, doch er blieb auf seinen Krücken stehen. Da war auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Es ist sehr, sehr gut und wichtig, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass nicht wir der Heiland sind. Dass nicht wir der Heiland selbst, sondern seine, die Nachfolger von Jesus Christus sind. Die genauso wie die Menschen in unserem Text angesichts ihrer existenziellen Fragen des Lebens um den Glauben ringen. In dem Bewusstsein, dass Jesus von seinem Glauben spricht, wenn er sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. An der Stelle möchte ich betonen, dass ich durchaus glaube, dass Jesus auch heute noch heilt und dass er seine Nachfolger auch dazu bevollmächtigen und beauftragen kann. Aber es ist kein Automatismus, dass, wenn ich richtig glaube, heilen kann oder geheilt werde. Und es ist immer noch Jesus, der heilt. Auch wenn er durch mich handelt, so bin ich nicht derjenige, der das kann. Nicht ich, nicht du, nicht wir, nein, Jesus ist der Heiland. Und was ist das, beziehungsweise wie geht das jetzt, glauben und auch noch richtig glauben? Zunächst, Glaube ist nicht bloß eine Sache der Tradition. Es reicht nicht, alte Sätze oder Bekenntnisse nachzuplappern, sie werden zu leeren Floskeln und zu hohlen Phrasen. Auch Tradition hilft, den Glauben zu erfahren. Aber Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche, heißt es so schön in einem berühmten Zitat, das unterschiedlichsten Autoren zugeschrieben wird. Glaube braucht konkrete Erfahrungen, sonst ist und bleibt er bedeutungslos und belastet uns nur, anstatt zu befreien und uns zu helfen. Glaube ist nicht eine Frage der richtigen Technik, sonst hätte mir das schon längst jemand erklären können oder ich hätte es in irgendeinem Buch gelesen, wie ich das richtig mache, Glauben. Glaube ist nicht einfach machbar. Sie konnten es nicht, die Jünger. Wie gesagt, das ist Realität. Die interessanteste Figur in unserem Text neben Jesus ist für mich der Vater des vermutlich epileptischen Jungen. Er erlebt tiefe Ohnmacht, seine Hoffnung, Hilfe zu finden, wird enttäuscht und er hat den Glauben an die Menschen, den Glauben an die gläubigen Menschen verloren. Sie konnten es nicht, die Jünger. Das ist bis heute auch für uns als Einzelne und als Gemeinde so. Wir schaffen es nicht, alle Erwartungen der Menschen um uns herum zu erfüllen, weil nämlich keiner von uns ist der Heiland. Ja, auch jedem Einzelnen von uns kann man vorwerfen, er oder sie konnte es nicht. Ich stelle mir das ja auch bildlich vor, wie der Vater dem verzweifelnden Bemühen der Jünger zusieht und denkt, ja, ihr habt es ja wirklich drauf. So erlebe ich das aber auch heute. Manche werfen uns Christen vor, dass wir nicht perfekt sind. Ja, und das ist tatsächlich so. Ist uns das auch immer wieder bewusst? Und deswegen tue ich mich auch etwas schwer mit diesem, ja, ich nenne es mal Stoßseufzer im Text, der für mich eigentlich gar nicht so zu Jesus passt. Wenn er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Weil der Glaube, dem alles möglich ist, das ist doch sein Glaube. Und es ist schwierig, wie Jesus zu glauben. Ich sage euch auch ganz ehrlich, dass ich mit diesen Fragen noch nicht fertig bin und darauf auch noch keine Antwort habe. Aber an dem ohnmächtigen Vater sehe ich etwas, was einfach zum Glauben dazugehört. Die Erfahrung eigener Ohnmacht und das Erleben, dass unser auch aus vielen Stücken selbstgebastelter Glaube irgendwann an seine Grenzen kommt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In seiner Ohnmacht und Verzweiflung wendet sich der Vater an Jesus. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus antwortet, wiederum im Blick auf seinen, nicht im Blick auf unseren Glauben. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und dann schreit der Vater diesen eindrucksvollen Satz heraus, der eines der tiefsten Bekenntnisse ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt doch nichts anderes als ich glaube und ich möchte es auch und kann es doch nicht aus eigener Kraft machen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das, was zunächst paradox klingt, gehört untrennbar zusammen. Ich glaube, ist ohne Teil 2 geistliche Überheblichkeit. Und davon begegne ich immer wieder Zeitgenossen, die genau wissen, wie man glaubt und wie andere zu glauben haben. Und der zweite Teil ohne ich glaube heißt, ich kann erst dann vom Glauben sprechen, wenn mein Glaube sozusagen perfekt ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, beides gehört zusammen und ist ein tiefes Bekenntnis. Das Bekenntnis, dass ich Gott vertraue und das Bekenntnis meiner Ohnmacht, den Glauben mit eigener Vernunft oder eigener Kraft zu machen. Aber dieses Zweite ist frei von Resignation, ist kein enttäuschter Rückzug, sondern ein hoffnungsvoller Hilfeschrei. Und wie geht jetzt Glauben? Ich maß mir nicht an, dass ich hier abschließende Antworten geben kann. Aber ein paar Hinweise und Erfahrungswerte möchte ich an euch weitergeben. Sie sollen den Horizont öffnen für deine eigenen Erfahrungen. Und bitte hör sie genau so, als Hinweise, die Anregung geben sollen, als ein genauso muss es dann auch für euch sein. Nein, das soll es nicht sein. Glaube ist nicht theoretisch. Jesus macht klar, dass ich mich praktisch darauf einlassen muss, auf ihn angewiesen zu sein. Es ist eine alte Binsenweisheit, aber immer noch gültig. Wer schwimmen lernen will, kann das nicht vom Beckenrand aus tun. Wer Fahrrad oder Auto fahren lernen will, kann nicht nur Verkehrsregeln lernen, sondern muss versuchen zu fahren. Glaube ist wachsen. Und das braucht Zeit und Geduld und einen aufmerksamen Blick. Wir haben im letzten Jahr in unserem Hochbeet das erste Mal Rosenkohl angepflanzt. Die Pflanzen sind gut angewachsen und auch hochgeschossen. Auf einmal so Riesendinger da, aber es waren keine Röschen dran. Wir gedacht haben, das ist ja der eigentliche Sinn von einem Rosenkohl, dass Röschen dran sind. Wochenlang dachten wir, das wird nichts. Aber wir haben kräftig weitergegossen und haben jedes Mal auch das Unkraut drumherum beseitigt. Und siehe da, auf einmal waren da ganz kleine Röschen zu sehen. Und sie wuchsen immer weiter. Auch Glaube braucht Geduld und Pflege. Glaube braucht Ehrlichkeit, so wie sich der Vater seine Ohnmacht eingesteht. Wer ein Feld bestellen will, muss es vorbereiten. Unkraut, das alles überwuchert, muss vor der Saat raus. Welches Unkraut musst du erst von Jesus beseitigen lassen? Dann gehört dazu, dass wir die Gaben einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Es hilft nicht viel, es kann schon mal helfen, aber eigentlich hilft es nicht, vor einer Klassenarbeit zu beten, wenn wir nicht vorher das getan haben, was wir tun können, nämlich lernen. Und es hilft auch nicht, vor der Predigt den Heiligen Geist um die rechten Worte zu bitten, wenn ich mich nicht vorbereitet und auf den Text eingelassen habe. Zum Glauben gehört Beten, nicht nur in der Not. Und auch das ist nicht einfach. Auch das braucht Einübung und so etwas wie Training, denn Beten ist die Grundhaltung des Glaubens. Beten heißt aber nicht, ich drehe mich immer um mich selbst. Natürlich Dank, Fürbitte, Bitte, das gehört alles zum Beten dazu. Da haben wir heute Morgen ja auch wirklich schon einiges dazu gehört. Aber es geht auch darum, dass ich mich auf Gott einlasse und das Gebet nicht nur als Monolog verstanden wird, dass ich rede und Gott zuhört, sondern dass wir uns auch auf Gott einlassen. Auch alltägliche Erfahrungen erzählen von der Gottes Nähe. Denn der Glaube lebt auch davon, dass wir einander unsere Glaubenserfahrungen und Erlebnisse erzählen. Glaube lebt davon, dass wir biblische Texte ernst nehmen. Gerade da, wo nicht wir die Texte interpretieren, sondern wo die Texte unser Leben auslegen. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom. Das Lesen in der Bibel weitgehend zu vermeiden, kann absolut nicht hilfreich sein, wenn wir fragen, wie geht Glauben? Vielleicht oder vielen hilft es, täglich wenigstens die 2 kurzen Tagestexte im Losungsbüchlein an sich heranzulassen. Manche Leute sagen, eine Predigt bringt mir nichts. Das gilt vor allem, wenn man keine hört und sich nicht mit dem auseinandersetzt, was in der Predigt zur Sprache kommt. Und dass wir uns recht verstehen, du musst nicht den Predigten in allem zustimmen, schon gar nicht mir. Aber die Auseinandersetzung mit der Bibel, dem Wort Gottes, ist für den Glauben unverzichtbar. Und manchmal braucht Glaube auch ein Datum, an das er anknüpft. Das kann die Taufe sein. Gerade in Zeiten von großem Zweifel kannst du dich auf das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt berufen. Ich bin getauft. Am so und so vielten wurde ich getauft, auf mein Bekenntnis hin. Und Gott hat Ja zu mir gesagt. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Auch wenn Taufe für uns kein heilbringendes Zeichen, ein Sakrament ist, so ist es ein etwas von Jesus eingesetztes Zeichen, das zum einen den Gehorsam gegenüber Gott bekundet, aber auch den Glauben stärkt. Genauso wie beim Abendmahl. Beides, Taufe und Abendmahl, sind Zeichen unseres Glaubens, die Jesus bewusst gewollt hat und mit denen wir nicht einfach so willkürlich umgehen sollten. Das gemeinsam gefeierte Abendmahl kann eine geistliche Tankstelle sein, wo mir deutlich wird, Gott lädt mich zu sich ein. Und das Abendmahl ist so ein großer Schatz, den Jesus uns gegeben hat. Deswegen wollen wir uns auch in diesem Jahr intensiver damit beschäftigen. Gerade an den ersten Sonntagen im Monat, wo wir traditionell das Abendmahl feiern, wollen wir uns über die verschiedenen Bedeutungen des Abendmahls intensiver beschäftigen. Und auch wenn ich jetzt heute nicht direkt über das Abendmahl intensiv gesprochen habe, so ging es unter anderem um die Grundlage, wer am Abendmahl überhaupt teilnehmen darf. Nämlich der, der glaubt. Der, der glaubt, dass nur Jesus Christus ihn retten kann. Der, der glaubt, dass nur Jesus Christus ihn von seinem Unglauben befreien kann. Der, der zu Jesus schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese 5 Wörter sind wahrscheinlich eine der kürzesten Antworten auf die Frage, wie geht denn das, Glauben? Martin Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Ist jetzt nicht unsere Sprache so ganz direkt, vielleicht am besten nochmal nachlesen. Aber anders ausgedrückt, wer glaubt, rechnet mit Gott und deshalb mit Möglichkeiten, über die wir nicht verfügen und die uns noch zugespielt werden, die uns zufallen können. Glaube ist deshalb auch immer Erwartung und hält einen Platz frei für das, was noch nicht eingelöst ist und was durch mein Tun und meine Möglichkeiten nicht abgedeckt ist. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam unseren Glauben bekennen. Durch das gesungene Glaubensbekenntnis, ich glaube.